Schlag gerne mit mir, wenn ihr eine Bibel habt, den Philipperbrief auf. Philipper 2. Und ich möchte mit euch heute die Verse 19 bis 24 betrachten. Und so möchte ich diesen Abschnitt lesen. Philipper 2, 19 bis 24. Dort schreibt Paulus an die Philipper: Ich hoffe aber, in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich eure Umstände kenne. Denn ich habe keinen Gleichgesinnten, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat an dem Evangelium. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich überschaue, wie es um mich steht. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Amen.
Amen.
Ja, dieser Abschnitt in diesem Brief ist etwas anders als die Abschnitte, die wir in den letzten Malen, in meinen letzten Predigten betrachtet haben, weil wir hier nicht finden, dass Paulus diese Gemeinde irgendwie direkt lehrt oder sie direkt zu Dingen auffordert. Und wenn ihr euch noch erinnern könnt an den Anfang von diesem Brief, da war es schon ähnlich. Dort hat Paulus nicht angefangen, einfach zu lehren, sondern hat erstmal seine eigenen Umstände auch beschrieben. Und ich denke, jetzt fährt er einfach in diesem Abschnitt in gewisser Weise damit fort. Und ja, davor, in dem Abschnitt ab in Kapitel 1, 27 bis 2, Vers 16, dort hat er ganz direkt die Philipper gelehrt und auch zurechtgewiesen. Aber jetzt fährt er eben fort, seine Pläne auch zu beschreiben. Seine Pläne auch, wie er sich denn auch ganz persönlich oder ganz praktisch um die Philipper kümmern will. Und schon in den einleitenden Versen dieses Briefes, am Anfang, im ersten Kapitel, wird sehr deutlich, wie sehr Paulus die Philipper liebte. Er sagt: Ich sehne mich nach euch mit dem Herzen Jesu Christi. Und so wollte er sie unbedingt noch einmal sehen, weil er sie eben so lieb hatte. Und gleichzeitig sah er aber auch eine Aufgabe noch für sich bei den Philippern und wollte bei ihnen sein, um sie auch im Glauben zu stärken. Das haben wir in Kapitel 1, Vers 24 bis 25 gelesen. Und deswegen, weil er diese Aufgabe noch sah, war er auch überzeugt, dass er nochmal zu den Philippern kommen würde. Und das haben wir auch gerade in unserem Abschnitt gelesen, im heutigen, in Vers 24, wo er wieder sagt: Ich vertraue, dass ich zu euch kommen werde. Aber in der aktuellen Situation, als er diesen Brief schreibt, war er eben nicht in der Lage dazu, nach Philippi zu gehen, weil er in Rom im Gefängnis saß und der Ausgang seines Gerichtsprozesses eben auch noch nicht ganz sicher war. Aber ich glaube, trotzdem sah Paulus einfach die Notwendigkeit, den Philippern jetzt auch schon Hilfe zukommen zu lassen, in ihren internen Problemen, über die er auch schreibt im Brief, aber auch um sie zu ermutigen. Denn der Zustand dieser Gemeinde war Paulus nicht egal. Und er wollte auch gerne von ihnen hören, dass es ihnen gut geht. Und so, weil Paulus behindert war zu gehen, mussten jetzt andere einspringen, um sich eben um die Philipper zu kümmern und dann auch Nachricht zu bringen von ihrem Zustand. Und deswegen schickte Paulus Timotheus und wie wir nächstes Mal sehen werden, auch Epaphroditus zu dieser Gemeinde, die jetzt aktuell eben bei ihm waren in Rom. Und heute will ich mit euch eben diese Aussagen von Paulus über Timotheus genauer ansehen, denn er schreibt hier ja auch den Philippern, warum er gerade Timotheus zu ihnen schicken will, warum gerade Timotheus der richtige Mann für diese Aufgabe war. Und in dieser Begründung, wenn wir sie uns gleich anschauen, wird ersichtlich, was für ein herausragender und vorbildlicher Arbeiter Timotheus im Reich Gottes war. Und wir sehen in diesen Aussagen von Paulus, dass Timotheus wirklich herausstach aus vielen anderen Mitarbeitern von Paulus, so wie nur wirklich wenige herausstachen. Und wenn wir das auf heute übertragen, dann ist es wahrscheinlich ähnlich. Wenige Arbeiter im Reich Gottes stechen wirklich heraus und zeichnen sich eben durch so einen herausragenden Charakter aus. Aber dennoch betrifft es uns alle. Jeder von uns, der ein Kind Gottes ist, der Christus nachfolgt und der Christus in seinem Reich dienen will, sollte genau so einen herausragenden Charakter anstreben. Und zwar nicht einfach, um besser dazustehen als alle anderen und den Ruhm auf sich selbst zu ziehen, nein, sondern um Christus die größtmögliche Ehre zu bringen. Und nicht jeder von uns, wenn wir Christen sind, nicht jeder von uns hat die gleichen Aufgaben im Reich Gottes wie Timotheus und auch Paulus, aber dennoch können wir in dem, was Jesus uns aufträgt zu tun, nur brauchbar sein, wenn uns der Charakter auszeichnet, der auch die beiden Männer auszeichnete. Und so möchte ich mit euch heute den vorbildlichen Charakter eines Mitarbeiters Gottes anschauen. Das ist der Titel meiner Predigt, der vorbildliche Charakter eines Mitarbeiters Gottes. Und natürlich gibt es zu diesem Thema viel mehr zu sagen als das, was Paulus hier über Timotheus schreibt. Aber ich denke, diese Punkte, die wir sehen werden, sind sehr, sehr grundlegend. Und so wollen wir an Timotheus, aber auch gleichzeitig an Paulus lernen, dass der vorbildliche Mitarbeiter Gottes erstens anderen Blick hat, zweitens selbstlos ist, drittens hingegeben ist an Christus und viertens sich bewährt im Dienst. So lasst uns zum ersten Punkt kommen, andere im Blick haben. Paulus schreibt hier, in diesem Abschnitt zu Beginn im Vers 19. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden. Wir haben es schon gesehen, Paulus konnte selber nicht kommen, deshalb schickt er Timotheus. Aber wir sehen hier in dieser Aussage, dass es nicht einfach nach eigenem Gutdünken macht. Er sagt nämlich, ich hoffe aber im Herrn Jesus. Paulus war sehr, sehr eng mit seinem Herrn Jesus verbunden und Jesus bestimmte die Pläne von Paulus. Unabhängig von Jesus wollte Paulus nichts tun, was wir an so einer Aussage sehen, die vielleicht nur in so einem Nebensatz hier kommt. Aber es zeugt einfach von dieser Beziehung zwischen Paulus und Jesus. Und Jesus musste eben auch diese Pläne, die Paulus sich machte, bestätigen, sonst konnten sie nicht einfach so zustande kommen. Und wir können hier schon von Paulus lernen, denn für uns gilt das Gleiche heute. Wenn der Herr unsere Wege nicht bestätigt, werden sie nicht zustande kommen. Und so sollten wir nicht einfach unabhängig von unserem Herrn alles planen und tun. Aber weiter gibt Paulus dann jetzt eben diesen Grund an, oder einen Grund, warum er Timotheus schickt, wenn er dann weiter sagt, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich eure Umstände kenne. Es war sicherlich nicht der einzige Grund, aber Paulus nennt hier ganz explizit das auch als einen Grund, warum er Timotheus schickt. Und er sagt ja, auch ich, also dieses auch ich bezieht sich darauf, dass Timotheus und auch Epaphroditus oder auch, ja, beide den Philippern ja von Paulus berichten würden, wenn sie mit diesem Brief auch kommen. Und dieser ganze Brief hatte ja auch die Absicht, die Philipper zu ermutigen und sie wieder zur Freude zu führen. Aber Paulus wollte nicht nur die Philipper ermutigen und sie sollten nicht nur von ihm erfahren, sondern auch er wollte von ihnen erfahren und dadurch ermutigt werden. Und deshalb sagt er, damit auch ich guten Mutes sei. So wie ihr, so will auch ich guten Mutes sein. Und ich weiß jetzt nicht, wie das in den anderen Übersetzungen hier übersetzt ist, dieses guten Mutes. Aber wenn man dieses Wort anschaut im Griechischen, könnte man wörtlich übersetzen, gute Seele oder guter Seele sein. Also wenn er guten Mutes sein will, will er guter Seele sein. Es soll ihm also seelisch gut gehen. Und die Seele hat viel auch mit Empfindungen, mit Gefühlen auch zu tun in diesem Kontext. So können wir hier rauslesen, er will wirklich ermutigt und froh werden, er will beruhigt sein durch das, was er von den Philippern hören würde. Genau, wenn er schickt ja Timotheus und wir können davon ausgehen, dass Timotheus dann irgendwann zurückkommt und eben Paulus über die Philipper berichtet. Und aus dieser Nachricht will er eben ermutigt werden. Und wir sehen hier an Paulus oder an diesem Wunsch von Paulus, wie sehr er hier den Blick und seinen Fokus wirklich auf andere richtet. Er selbst war ja, wie wir es schon gesehen haben, während er diese Worte schrieb, im Gefängnis. Und wir wissen, er war nicht nur im Gefängnis, sondern er war auch Anfeindungen ausgesetzt, sogar von den eigenen Brüdern, von Christen, aber auch darüber hinaus, denke ich. Und so sehen wir, seine eigenen Umstände waren ja alles andere als zufriedenstellend. Und sicherlich waren ihm diese Umstände auch nicht einfach egal. Aber was ist sein Anliegen? Was ist wirklich seine Sorge in diesen Umständen? Es sind nicht seine Umstände, sondern die Umstände der Philipper. Paulus erhoffte sich Ermutigung und auch eine beruhigte Seele, nicht dadurch, dass seine eigenen Umstände einfach besser werden. Nein, er erhoffte sie sich dadurch, dass er erfuhr, dass es den Philippern gut geht. Paulus richtete seinen Blick also nicht auf sich selbst. Nicht nur seine eigenen Umstände waren Grund zur Freude oder auch zur Unzufriedenheit, sondern auch die der Geschwister. Und dass der Zustand von ihnen aktuell auch eine gewisse Unzufriedenheit in ihm auslöste, das haben wir schon am Anfang von Kapitel 2 gesehen. Dort sagt er, sie sollen seine Freude vollkommen machen. Also die Freude über die Philipper war bei Paulus aktuell nicht vollkommen. Und da spricht er eben Uneinigkeit an. Diese Uneinigkeit in der Gemeinde trübte die Freude von Paulus. Und so hoffte er auch, dass Timotheus ihnen helfen konnte und dann eben mit guten Nachrichten zurückkehrte, sodass er dadurch wieder erfreut werden würde. Und so sehen wir, Freude und auch Sorge waren bei Paulus also auch sehr vom geistlichen Zustand der Gemeinde abhängig, nicht einfach nur von seinen eigenen Problemen. Und der Blick von Paulus war eben so sehr auf die anderen auch gerichtet, weil Jesus ihn genau dazu gesandt hatte, Menschen das Evangelium zu verkündigen und dadurch, wenn Menschen gerettet werden, eben auch Gemeinden zu gründen und dann eben nicht dort stehen zu bleiben, sondern diesen Gemeinden auch zu dienen. Und so sind auch wir heute Gesandte als Gottes Kinder. Wir sind Mitarbeiter im Reich Gottes. Wobei eben in diesem Reich Gottes Menschen diejenigen sind, denen Jesus ja durch uns dienen möchte. Wenn wir jetzt aber nur auf uns selbst gerichtet sind und nicht auf andere, dann sind wir automatisch als Gottes Mitarbeiter unbrauchbar, denn dann kann Jesus uns nicht gebrauchen, um anderen Menschen zu dienen. Wenn dir also das geistliche Wohlergehen deiner Geschwister Freude bereitet und die geistliche Not deiner Geschwister Sorge in dir auslöst, dann bist du hier definitiv auf dem richtigen Weg und dann solltest du diesen Weg weitergehen. Wenn aber nur deine eigenen Nöte Sorgen in dir auslösen und deine Freude auch nur davon abhängt, dass es dir selbst gut geht, dann bist du zu sehr auf dich selbst gerichtet. Und dann stehst du in der Gefahr, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, um anderen zu dienen. So sehen wir es in Paulus. Er richtete seinen Blick auf andere. Und wir gehen jetzt zu Timotheus, denn Timotheus stand Paulus darin in nichts nach. So sagt Paulus über ihn auch in Vers 20 am Anfang, denn ich habe keinen Gleichgesinnten. Was für ein schönes Zeugnis über Timotheus. Ich habe keinen Gleichgesinnten. Und auch dieses Wort hat wieder etwas mit der Seele zu tun. Wörtlich übersetzt bedeutet es, ich habe keinen, der die gleiche Seele hat. Timotheus war also von seiner Herzenshaltung, von seinem Empfinden genau so eingestellt, wie es auch Paulus war. Und wie sah das ganz konkret aus? Das lesen wir dann weiter in der zweiten Hälfte von Vers 20. Der von Herzen für das Eure besorgt sein wird. Und genau darin liegt auch ein weiterer Grund, warum Paulus Timotheus schicken wollte. Timotheus sollte sich um die Philipper kümmern. Und ganz gerne würde Paulus das wahrscheinlich auch selber tun, war aber eben jetzt nicht in der Lage. Und er sagt hier, es gibt keinen anderen, der wie Timotheus diese Aufgabe ausführen kann. Denn niemand außer Timotheus, war in gleicher Weise wie auch Paulus besorgt um das Wohlergehen der Gemeinde. Und wenn es hier heißt, dass Timotheus von Herzen besorgt sein würde, dieses von Herzen könnte man eigentlich übersetzen mit echt oder in echter Weise, also aufrichtig, mit aufrichtigen Motiven. Und da haben wir auch schon im Kapitel 1 ein Beispiel, ein Negativbeispiel in dieser Hinsicht. Da erwähnt Paulus Brüder, die anders waren, weil da schreibt er über diese Brüder, einige predigen den Christus auch aus Neid und Streit. Also sie predigen zwar, was ja an sich was Gutes ist, sagt Paulus auch, aber sie predigen mit schlechten Motiven. Und solche, die mit unlauteren Motiven im Reich Gottes dienen, gibt es sicherlich auch heute noch. Und ich behaupte mal, dass wahrscheinlich jeder Einzelne von uns auch teilweise davon betroffen ist, dass wir nicht immer in aufrichtiger Weise um andere besorgt sind. Ich denke, manchmal ist es zum Beispiel so, dass wir durch unseren Dienst an anderen versuchen, für uns selber Vorteile hervorzuholen. Zum Beispiel, wenn wir einfach nur dienen, um Anerkennung zu bekommen oder auch um besser dazustehen als andere. Aber genau so etwas traf auf Timotheus nicht zu. Er war in echter Weise um andere besorgt, hier in diesem Fall eben vor allem um die Gemeinde Gottes. Und genau so einen brauchte Paulus, damit die Philipper einen Nutzen von seinem Besuch hatten. Denn Paulus war ja vor allem um ihr Wohlergehen besorgt und derjenige, den er jetzt zu diesen Philippern sandte, musste eben diese gleiche Einstellung haben. Und es war Timotheus, denn Paulus hatte keinen anderen Gleichgesinnten. Noch hier müssen wir bedenken, dass es notwendig ist, dass ein Mitarbeiter an Gottes Reich wirklich diese Sorge hat für andere. Weil Gott nur dann einen Mitarbeiter gebrauchen kann, um sich eben um die Gemeinde zu kümmern. Nur wenn wir uns um die Gemeinde kümmern, in echter Weise besorgt sind, kann Gott uns hier gebrauchen. Und es ist die Frage, wie steht es um dich? Ist es nicht so, dass wir oft oder viel mehr um uns selbst besorgt sind? Da hilft es vielleicht auch, dieses Wort besorgt, sich kurz darüber Gedanken zu machen. Dann ist es wirklich ein starkes Wort. Es hat wirklich was mit Sorgen zu tun. Also hier im positiven Sinne natürlich. Es bedeutet wirklich, sich Sorgen zu machen und aus dieser Sorge heraus auch sich um andere zu bemühen, sich um andere zu kümmern. So ist die Frage, inwiefern machst du dir wirklich Sorgen um andere? Liegt dir das Wohlergehen deiner Geschwister in der Gemeinde wirklich auf dem Herzen? Und da meine ich nicht nur die Gesundheit oder materielle Nöte. Paulus und Timotheus ging es nicht in erster Linie um solche Dinge, sondern, wie wir aus den vorherigen Zeilen dieses zweiten Kapitels lesen können, es ging ihnen vor allem um die Einheiten der Gemeinde. Es ging ihnen um ein evangeliumszentriertes Leben. Es ging um Demut, um Selbstlosigkeit. Es ging auch um Freude inmitten von Schwierigkeiten. All diese Dinge sollten gefördert werden in den Philippern. Und so hier wieder die Frage an dich: Wie sehr bist du besorgt um solche Dinge in deinen Geschwistern oder in deiner Gemeinde? Wann hast du das letzte Mal wirklich um geistliche Gesundheit, um Heiligung und auch um geistliches Wachstum gebetet? Wenn uns der geistliche Zustand unserer Geschwister egal ist, dann stimmt etwas nicht. Dann zeichnet uns nämlich nicht dieser gleiche vorbildliche Charakter aus, der Paulus und Timotheus auszeichnete. Und eng mit diesem Blick auf andere, wie wir es bei Paulus und Timotheus gesehen hat, mit dieser Sorge um andere, eng damit ist auch der nächste Punkt verbunden. Der vorbildliche Mitarbeiter Gottes ist selbstlos. Das ist der zweite Punkt. Den Fokus auf andere zu richten und nicht einfach nur auf sich selbst, kann eben nur aus Selbstlosigkeit entspringen. Und auch diese Eigenschaft sehen wir bei Timotheus und auch bei Paulus. Und da will ich zuerst nochmal in diesem Zusammenhang auch auf Paulus blicken. Wir haben es gerade schon gelesen, wie er Timotheus aus allen seinen Mitarbeitern hervorhebt, wenn er sagt, ich habe keinen Gleichgesinnten. Es gab für ihn keinen wie Timotheus. Und weiter können wir dann auch im Vers 23 sehen, dass Paulus Timotheus in der aktuellen Situation wahrscheinlich dringend brauchte. Denn dort sagt Paulus in Vers 23, diesen nun, also es geht immer noch um Timotheus, diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich überschaue, wie es um mich steht. Also wir sehen hier, er kann ihn noch nicht sofort senden, weil er ihn noch braucht. Er wollte ihn aktuell noch bei sich haben. Er war sein bester Mitarbeiter. Und diese Dringlichkeit, dass Paulus Timotheus wirklich braucht, das sehen wir auch später noch, in einem späteren Zeitpunkt, ganz zum Ende seines Lebens, in seinem zweiten Brief an Timotheus, schreibt Paulus in Kapitel 4, Vers 9, da schreibt er zu Timotheus, befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Wir sehen, Paulus brauchte Timotheus ganz dringend. Und in diesen Worten lesen wir vielleicht auch heraus, warum er ihn brauchte, weil er eben keinen hatte wie ihn. Doch jetzt nehmen wir das Ganze und behalten es mal im Hinterkopf. Wir sehen, wie wertvoll Timotheus für Paulus war, auch in der aktuellen Situation. Aber trotzdem, dass es so war und dass er so nützlich war für Paulus, war Paulus jetzt bereit, ihn gehen zu lassen, ihn nicht für sich selbst zu behalten. Und darin sehen wir schon ein Stück seiner Selbstlosigkeit. Er handelte hier selbstlos und blickte wieder auf die Bedürfnisse der anderen, weshalb er bereit war, auf seine eigenen Bedürfnisse oder auf die Hilfe von Timotheus zu verzichten, damit eben andere Segen empfangen konnten. Es ging ihm also nicht um seinen eigenen Vorteil, sondern er erkannte die Not von anderen und wollte sich um sie kümmern. Und auch in dieser Selbstlosigkeit, in dieser Eigenschaft, war Timotheus ein Gleichgesinnter mit Paulus. In Vers 20 sagt Paulus ja über Timotheus, dass er für die Philipper besorgt sein würde. Und dann schreibt er in Vers 21 weiter, denn alle suchen das ihre. Paulus vergleicht hier Timotheus mit anderen. Und viel wird darüber diskutiert, wer jetzt diese anderen waren, mit wem vergleicht er sie hier. Wer sind denn diese alle, die das ihre suchen? Ist da zum Beispiel auch Epaphroditus gemeint, der dann später noch genannt wird? Ich glaube eher nicht, aber es ist schwer, jetzt ganz genau zu sagen, ob Paulus hier einfach nur übertreibt oder ob er wirklich bestimmte Leute meint. Also ja, er meint schon bestimmte Leute, aber es ist eben schwer genau zu definieren. Und deswegen will ich vor allem festhalten, dass Timotheus hier einfach aus vielen anderen auch herausstach durch seine Selbstlosigkeit. Wir kennen es vielleicht so, meine eigene Übersetzung von dem, was Paulus hier sagen will. Alle suchen das ihre, deshalb kann ich sie nicht guten Gewissens zu euch schicken. Doch Timotheus, er wird aufrichtig um euch besorgt sein, weil er eben nicht das Seine sucht. Und Timotheus verkörpert hier eine Sache, die Paulus schon vorher ganz direkt auch an die Philipper geschrieben hat, indem er sie auffordert, selbstlos zu sein. Und er zeigt hier an Timotheus im Prinzip auch ein bisschen, dass er hier ein Vorbild ist, auch für sie, weil sie darin vielleicht Schwächen hatten. Wir haben es in Kapitel 2, die Verse 3 und 4 gelesen. Dort hatte Paulus direkt an die Philipper geschrieben, in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst, ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und genau das tat ja Timotheus und darin war er auch ein direktes Vorbild für die Philipper. Denn alle suchen das ihre, sagt Paulus. Ich habe mir die Frage gestellt, wie könnte es ausgesehen haben, dass die anderen hier das ihre suchten. Vielleicht war es der eigene Komfort und die eigene Sicherheit, die ihnen einfach wichtiger war. Und deswegen waren sie nicht bereit, diese beschwerliche Reise von Rom nach Philippi auf sich zu nehmen. Oder vielleicht wollten sie sich auch gar nicht den Stress machen, Probleme in der Gemeinde in Ordnung zu bringen. Sie wollten vielleicht lieber einfach ihre Ruhe haben Und die Nöte der anderen waren ihnen egal, deswegen waren sie untauglich für diesen Dienst. Vielleicht erkannte Paulus aber auch egoistische Motive in den anderen, die letztendlich nur dazu geführt hätten, dass die Gemeinde noch mehr Schaden genommen hätte oder dass Schaden entstehen würde durch egoistische Motive. Und all diese Dinge trafen eben auf Timotheus nicht zu, weil es ihm nicht um sich selbst ging. Er übernahm diese Sorge von Paulus für die Gemeinden und war sozusagen sein Stellvertreter, indem er eben zu den Gemeinden ging und ihnen diente, weil Paulus nicht dazu imstande war. Und auch wenn in Vers 21 jetzt nicht so ganz klar ist, wer sind diese alle, so ist darin doch, denke ich, ersichtlich, dass es da um Christen geht. Ja, Paulus hat ja nicht irgendwelche Menschen hier ausgesucht und geschaut, wer kann jetzt zu den Philippern gehen. Nein, es waren Mitarbeiter, seine Mitarbeiter oder vielleicht auch die Brüder aus der Gemeinde dort, die potenzielle Kandidaten für diesen Dienst waren. Und weil es eben hier wirklich auch um Christen geht, denke ich, können wir es eins zu eins auch auf uns heute übertragen und uns direkt angesprochen fühlen und uns an dieser Aussage auch prüfen. Mit der Frage, suche ich nur das meine? Bist du nur auf dich selbst gerichtet? Ich denke, das kann sich eben auf unterschiedliche Weise zeigen. Zum Beispiel, dass wir einfach unsere eigenen Bedürfnisse über alles andere stellen. Und da gibt es sicherlich viele Beispiele. Ich will mal das Beispiel der Gastfreundschaft nehmen. Es ist natürlich einfacher, sich bedienen zu lassen, als andere zu bedienen. Und wenn wir auf uns selbst gerichtet sind, dann könnte es dazu führen, dass wir eben einfach auf Einladungen warten. Entschuldigung. Genau. Also wenn wir selbstsüchtig sind, wenn wir auf uns selbst gerichtet sind, dann könnte es dazu führen, dass wir einfach erwarten, ja, andere sollen mich einladen. Und wir warten darauf und freuen uns natürlich, wenn wir eingeladen werden und bedient werden, weil es natürlich sehr komfortabel ist. Aber wenn wir selbstlos wären und selbstlos sind, dann wird es andersrum sein. Dann werden wir nicht lange warten, bis andere uns einladen, sondern wir werden selbst die Geschwister einladen, weil es uns wichtig ist, ihnen zu dienen. Ein anderes Beispiel ist vielleicht auch der Kampf gegen die Sünde, wovon wir natürlich alle betroffen sind als Christen. Aber wir können manchmal in unserem eigenen Kampf mit der Sünde so verstrickt sein, dass wir vielleicht auch da einfach warten, dass andere irgendwie Mitleid mit uns haben, dass sie kommen und uns helfen, dass sie uns fragen, wie es uns geht. Dabei übersehen wir manchmal durch unsere Selbstlosigkeit, dass es unseren Geschwistern ja genauso geht, dass sie ja genauso in diesem Kampf stecken und dass sie ja vielleicht auf unseren Dienst in dieser Hinsicht angewiesen sind und unsere Hilfe nötig hätten. Wenn wir nochmal in dieser Sache auch auf Timotheus schauen, dann zeigte es sich, dass er selbstlos war, auch darin, dass er in echter Weise um die Philipper besorgt war. Auf sich selbst gerichtet zu sein, kann sich also auch darin zeigen, dass man sich in unechter Weise um die anderen kümmert, also mit falschen Motiven. Dann helfen wir eben vielleicht einfach nur anderen, um selbst gut dazustehen, dass andere ein gutes Bild von uns haben. Oder wir versuchen irgendwie viel Wissen anzuhäufen, um anderen gute Antworten geben zu können, andere gut beraten zu können, damit sie uns vielleicht bewundern, zu uns aufschauen. Ach, der hat so viele gute Antworten parat. Ach, das könnte ein selbstsüchtiges Motiv sein. Selbstsucht zeigt sich auch darin, dass wir, wenn wir dienen, Bestätigung für unsere Dienste bekommen wollen und dann auch erwarten, ja, andere sollen uns sehen, andere sollen uns auch Dank sagen und sich bedanken bei uns und dann sind wir vielleicht sogar enttäuscht, wenn keiner unsere Dienste beachtet. Und bei all diesen Punkten, und es gibt natürlich mehr, was man hier sagen kann, sollten wir immer bedenken, dass wir unbrauchbar sind, wenn wir nur auf uns selbst sehen und dass wir auch Schaden anrichten werden, wenn wir nur auf uns selbst sehen. Ich denke vor allem, wenn wir gar keine Dienste übernehmen, weil uns unser eigener unsere eigenen Bedürfnisse, unsere Ruhe, auch unser Komfort wichtiger ist, dann ist es natürlich ganz offensichtlich. Wenn wir nicht dienen, dann kann Gott uns auch nicht gebrauchen, dann sind wir unbrauchbar. Aber auch wenn wir mit egoistischen Motiven dienen und Menschen vielleicht sogar davon profitieren, oberflächlich gesehen, auch dann sind wir unbrauchbar, weil wir eben nur unsere eigene Ehre suchen und nicht die Ehre Gottes. Und ich glaube, wenn wir selbstsüchtig dienen, dann werden wir irgendwann auch aufhören zu dienen, weil wir, oder vor allem, wenn wir nicht die Anerkennung von Menschen bekommen, die wir aufgrund unserer Dienste von ihnen erwarten. Und wie schon gesagt, kann diese Selbstsucht auch dazu führen, dass wir der Gemeinde ganz direkt schaden und damit das genaue Gegenteil von dem tun, was Jesus erreichen möchte. Ich glaube, gerade wenn wir Dank und Anerkennung für Dienste erwarten und diese Anerkennung nicht bekommen, dann führt das zur Verbitterung. Dann führt es vielleicht auch dazu, andere zu verachten. Ach, keiner sieht mich, keiner dankt mir. Oder wir versuchen vielleicht auch selbst groß rauszukommen und machen deswegen andere auch hintenrum schlecht. Und erst diese Woche ist leider in dieser Hinsicht ein unschöner Bericht wieder über einen Pastor aus Amerika gekommen. Und er war ja aus dem konservativen, bibeltreuen Bereich. Aber er hat anonyme Social-Media-Accounts genutzt, um andere Pastoren und andere Leute schlecht zu machen. Wenn wir fragen, handelt er darin selbstlos? Handelt er hier wirklich mit dem Blick für andere? Oder ging es ihm nicht vielmehr um sich selbst? Ich kenne natürlich seine genauen Motive nicht, aber ist es nicht so, dass auch wir, also wir brauchen nicht nur auf ihn schauen, dass auch wir manchmal schlecht über andere reden, um selber in einem besseren Licht zu erscheinen? Und sehen wir an diesem Beispiel von diesem Pastor, wie schlimm es enden kann und wie viel Schaden die Gemeinde Jesu Christi dadurch nehmen kann? Und so, lasst uns Jesus anflehen, wirklich anflehen, dass er uns heiligt, dass er uns von Stolz und Selbstsucht reinigt, damit wir eben keinen Schaden anrichten, sondern brauchbar sind in seinem Reich. Und ich will noch weitergehen, denn nicht nur die Gemeinde wird Schaden nehmen, sondern auch Jesus selbst oder der Name Jesu. Denn wenn wir als Christen selbstsüchtig handeln, werfen wir ein falsches Licht auf ihn. Dazu will ich uns nochmal an die Verse 5 bis 8 erinnern, aus dem Kapitel 2. Paulus hat dort die unendliche und herrliche Selbstlosigkeit Christi dargestellt. Er zeigt auf, wie Jesus Gott selbst ist und wie er sich als Gott zu nichts machte und Mensch wurde. Ja, er ist und war der Herr des ganzen Universums, aber er wurde zum Knecht, zum Sklaven. Und er erniedrigte sich, indem er in seinem Gehorsam sogar bis ans Kreuz ging. Und all das tat er, um seinen Vater zu verherrlichen und auch gleichzeitig der Menschheit zu dienen, indem er eben so durch diese Tat Erlösung aus der Sünde brachte. Und wenn wir das anschauen, dann ist das die vollkommene und pure Selbstlosigkeit, die wir in Christus sehen. Und jetzt kommst zu uns. Jeder, der sich Christ nennt und ein Nachfolger Christi ist, ist zur selben Selbstlosigkeit aufgerufen. Denn an uns, wir leben ja hier in dieser Welt, damit an uns Christus sichtbar wird, damit an uns die Menschen Christus erkennen. Wenn wir jetzt aber ganz offensichtlich selbstsüchtig leben, dann führt es dazu, dass die Welt um uns herum ein falsches Bild von Christus bekommt. Sie könnten ja aufgrund unserer Selbstsucht denken, dass Christus selbst auch so war, egoistisch. Wobei doch Christus in einem unvorstellbaren Maß selbstlos ist, wie es eben nur Gott sein kann. So verzerren wir also vor der Welt dieses heilige und herrliche Wesen Jesu. Und genau darin wurde Timotheus uns auch zum Vorbild, weil er eben in seiner Selbstlosigkeit dieses wahre Wesen Jesu Christi verkörperte. Und lasst uns doch so einem Vorbild folgen, damit Christus und sein Name nicht Schande durch uns bekommen, sondern er groß gemacht wird durch unser Leben. Und es funktioniert nur, wenn man den Blick von sich selbst wegrichtet hin zu Christus. Und auch diese Sache zeichnete Timotheus aus, wie wir jetzt im dritten Punkt sehen. Hingegeben sein an Christus. Ein vorbildlicher Mitarbeiter Gottes ist hingegeben an Christus. Als Paulus Timotheus eben mit diesen anderen vergleicht, sagt er, denn alle suchen das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. In Vers 21. Ich denke, hier liegt der Schlüssel. Wir müssen Christus suchen. Und auch darin waren Timotheus und Paulus gleichgesinnt. Auch hierin, in dieser Hingabe an Christus, hatten sie die gleiche Seele. Und auch da können wir nochmal ein bisschen zurückgehen im Philipperbrief, im ersten Kapitel. Da sehen wir diese Einstellung, diese Haltung von Paulus, diese Hingabe an Christus sehr deutlich in den Versen 20 und 21 im ersten Kapitel, wo er sagt, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus erhoben werden wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Paulus' Herz war voll eingenommen von Jesus Christus. Er lebte für ihn, er würde auch für ihn sterben, im Dienst für seinen Herrn. Christus sollte an ihm durch sein Leben und seinen Dienst groß gemacht werden. Und in Kapitel 2, Vers 17 schreibt Paulus ja über das Trankopfer, selbst wenn er als Trankopfer ausgegossen werden sollte, was bedeutet, selbst wenn er einen Märtyrertod sterben würde, selbst dann würde Christus groß gemacht werden, weil Paulus eben alles um seines Namens willen tat. Und auch hier trifft das Gleiche eben auf Timotheus zu. Im Gegensatz zu den anderen schaute er eben nicht auf sich selbst, sondern suchte das, was Jesus Christus betraf. Und wenn wir den unmittelbaren Kontext betrachten, dann sehen wir, dass es auch mit dieser Sorge um die Gemeinde verbunden ist. Also ich fasse mal in meinen eigenen Worten die Verse 20 und 21 zusammen. Paulus hätte es vielleicht so sagen können, ich habe keinen wie Timotheus. Er ist mit aufrichtigem Herzen besorgt um euch, weil er nicht auf sich selbst schaut, sondern auf das, was Christus betrifft. Deshalb schicke ich ihn, weil alle anderen nicht so sind. Und sehen wir hier diesen Zusammenhang zwischen Besorgtsein um die Gemeinde und das Suchen, was Jesu Christi ist. Da möchte ich ein Zitat von Johannes Calvin vorlesen, der zu diesem Punkt schreibt, beachtet, dass die Auferbauung der Kirche als Sache Christi bezeichnet wird, weil wir wahrhaftig an seinem Werk beteiligt sind, wenn wir an der Pflege seines Weinbergs arbeiten. Und dieser Weinberg ist eben die Gemeinde. Und wir sehen hier, Christus und die Gemeinde sind sehr eng miteinander verbunden. Und das sehen wir auch an anderen Punkten. Denn Gott hat diese Gemeinde durch das Blut Jesu Christi erkauft. Und das heißt, Jesus ist das Haupt dieser Gemeinde. Und das heißt weiter, dass die Gemeinde Jesu Leib, Jesu Körper ist. Und genau deshalb identifiziert sich Jesus auch ganz direkt mit seiner Gemeinde. Und da haben wir ein klares Beispiel davon, als Paulus noch nicht bekehrt war, noch nicht zu Christus gehörte, da hat er die Gemeinde verfolgt und auf diesem Weg während er die Gemeinde verfolgt, begegnet Jesus ihm und was fragt er ihn? Warum verfolgst du mich? Daraus können wir schließen, wer die Gemeinde verfolgt, verfolgt Christus selbst. So eng sind Jesus und die Gemeinde verbunden. Umgekehrt heißt es aber auch, wer um die Gemeinde Gottes besorgt ist, der ist um Christus selbst besorgt. Jetzt können wir daraus schließen, je mehr Christus uns bedeutet, desto mehr werden wir uns auch um seine Gemeinde kümmern. Und ist es nicht etwas Wunderbares, wenn du zum Beispiel für andere betest? Oder wenn du auch in dieser Gemeinde Dienst übernimmst, oder nicht nur in dieser Gemeinde, in der Gemeinde allgemein, wenn du dich um Geschwister geistlich und auch materiell oder physisch kümmerst, wenn du Geschwister im Kampf gegen die Sünde unterstützt, wenn du solche Dinge tust, dann dienst du nicht nur deinen Geschwistern, du dienst auch Jesus Christus selbst. Und es ist doch ein großes Privileg, das wir haben, diesem Herrn, dem Herrscher des ganzen Universums, ihm dürfen wir dienen. Genau das sollte auch die Grundlage all unseres Handelns sein. Beziehungsweise denke ich, das ist wirklich der entscheidende Punkt. Es entscheidet sich alles an Jesus Christus. Denn wenn Christus unser Leben ist, dann wird es nicht mehr um uns selbst gehen. Dann sind wir angetrieben von seinem Willen, von seinen Zielen und nicht mehr von unseren eigenen Vorstellungen. Und dann werden wir selbstlos sein, weil wir ja das tun wollen, was Christus will. Und dann werden wir automatisch unseren Blick auch auf andere richten, weil das Wesen Christi ist. Auch Christus hat es von sich selbst weggesehen, um anderen zu dienen. Und was kann uns in dieser Grundlage, in dieser Einstellung helfen? Ich denke, ein Punkt ist, dass wir immer wieder neu auch die Liebe Gottes oder die Liebe Jesu Christi zu uns im Blick haben sollten. Jesus liebt uns so sehr, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Deswegen sollten wir uns diese Tatsache immer wieder neu vor Augen führen. Und die angemessene Antwort auf diese Hingabe Jesu an uns ist, dass wir uns umgekehrt ihm hingeben. Ich glaube, Liebe zu Christus wird uns automatisch immer mehr zu solchen vorbildlichen Mitarbeitern machen, wie Timotheus es auch war. Zweitens sollten wir uns auch immer wieder auf den Zweck besinnen, zu dem Jesus Christus uns erlöst hat. Das ist für mich immer wieder eine zentrale Stelle, 2. Korinther 5, Vers 15. Mir fällt gerade ein, dass wir das vorhin schon gelesen haben. Dort heißt es, ich lese es einfach nochmal, und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Jesus hat sich selbst für dich gegeben, damit du dich jetzt für ihn hingibst und für ihn lebst. Und wenn das so ist, lebst du dann nicht völlig am Ziel vorbei, wenn du nur für dich selbst und für deine eigenen Bedürfnisse lebst? Und dieser Punkt ist auch eng mit unserer Beziehung zu Jesus Christus verbunden. Wer von Jesus Christus erlöst wurde, hat jetzt Jesus Christus auch zum Herrn und nicht mehr sich selbst. Und auch diese neue Beziehung, die wir in Christus haben, oder mit Christus haben vielmehr, müssen wir hier viel mehr verstehen. Denn wenn Christus unser Herr ist, dann, oder wenn wir es anerkennen, dass Christus unser Herr ist, dann werden wir uns auch selbst verleugnen und eben unserem neuen, unserem wahrhaftigen Herrn dienen und nicht mehr uns selbst. Und ein weiterer Punkt in dieser Sache ist natürlich auch unsere Heiligung. Denn wie wir es schon vorher gesehen haben, ich habe es kurz angesprochen, den vorbildlichsten Charakter von allen hatten natürlich nicht Paulus, auch nicht Timotheus, sondern Jesus selbst. Und in dieses Wesen, in Jesu Wesen, will der Heilige Geist uns umgestalten. Und wenn das mehr und mehr geschieht durch die Heiligung, dann werden wir immer selbstloser, wie auch Jesus Christus selbstloser oder selbstlos ist. Und so sollten wir mit Furcht und Zittern diese Heiligung bewirken. Durch die Kraft Gottes, die in uns wirkt, damit eben Jesu Wesen uns Gestalt annimmt. Und ich habe hier gerade Philipper 2, die Verse 12 und 13 zitiert, wo es eben darum geht, unser Heil, unsere Heiligung zu bewirken, durch Gottes Kraft. Und wenn wir also dann Christus als unseren Herrn anerkennen und ihm in Liebe dienen und in seiner Bestimmung für unser Leben nachkommen und durch den Heiligen Geist auch immer mehr in Jesu Wesen verändert werden, dann kann Jesus Christus uns in seinem Reich gebrauchen. Und dann kann er durch uns, weil er es so will, das ganze Werk durchführen, das er sich vorgenommen hat. Dann wird das Evangelium verbreitet. Dann werden Menschen gerettet. Dann kann Menschen geholfen werden. Dann kann und es wird seine Gemeinde gebaut werden. Denn es ist einfach nicht einfach nur was Theoretisches. Wenn unser Herz auf Christus gerichtet ist, werden wir aus dieser Herzenshaltung heraus auch handeln. So werden wir es auch hier im letzten Punkt betrachten an Timotheus. Ein vorbildlicher Mitarbeiter Gottes ist bewährt im Dienst. Das ist der vierte Punkt. Dazu sagt Paulus in Vers 22 weiter, Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat an dem Evangelium. Man kann sich jetzt hier die Frage stellen, woher kannten die Philipper Timotheus? Nun, Timotheus war mit Paulus in Philippi, als die Gemeinde gegründet wurde. Paulus reiste mit Timotheus reiste mit Paulus herum und verkündigte mit ihm auch das Evangelium und so auch eben in Philippi. Und wir lesen es dann nochmal in einer späteren Begebenheit, dass Paulus ihn und noch jemand anders nochmal nach Mazedonien zurückschickt. Und Philippi liegt in Mazedonien. So können wir, sehen wir hier, Timotheus war immer wieder auch bei den Philippern. Und so kannten sie Timotheus. Und Paulus erwähnt ihn ja sogar auch als Mitautor im Philipperbrief. Und sie kannten ihn nicht nur, sie hatten seinen Dienst auch ganz persönlich miterlebt. Und wenn Paulus hier jetzt sagt, oder über die Bewährung von Timotheus redet, dann hat es etwas mit Erprobung zu tun. Bewährung hat etwas mit Erprobung zu tun. Der Charakter von Timotheus wurde also immer wieder auf die Probe gestellt. Ich denke zum Beispiel, als es die Möglichkeit gab, mit Paulus mitzureisen. Timotheus hätte ja auch einfach sagen können, nee, keine Lust, ich will lieber gemütlich leben. Aber das hat er nicht gemacht, er ist mit Paulus mitgegangen. Oder auch als Paulus Timotheus zu verschiedenen Gemeinden schickte, er hat sie nicht nur zu den Philippern geschickt, immer wieder lesen wir davon, dass er ihn in der Gegend umher schickt zu Gemeinden. Da hätte Timotheus ja auch sagen können, nee, das ist mir alles zu unsicher und zu ungemütlich, diese Reisen. Aber das hat Timotheus nicht getan, sondern er ging dorthin, wo Paulus ihn hinschickte. Und so wurde er in diesen Punkten erprobt und brachte so auch den Nachweis, dass er ein selbstloser Diener Jesu Christi ist. Und genau darin bewährte er sich. Und er tat alles, weil er eben seinem Herrn hingegeben war, wie wir im vorherigen Punkt schon gesehen haben. Dieses Wort dienen, was Paulus hier erwähnt, dass er mit mir gedient hat an dem Evangelium, dieses Wort dienen hat etwas mit Sklavendienst zu tun. Und auch in Philipper 1, Vers 1, wo Paulus sich und Timotheus vorstellt als Autoren dieses Briefes, da sagt er über sich und Timotheus, wir sind Knechte Jesu Christi. Auch hier ist das Wort Sklaven. Sie bezeichneten sich als Sklaven Jesu Christi. Und so sah sich Timotheus. Er sah sich als Sklave Christi. Und deswegen ließ er sich bestimmen vom Willen seines Herrn und führte die Aufgaben, die Jesus ihm gab, gewissenhaft aus. Egal, was es war. Wir sehen, seine Dienste waren vielfältig. In Vers 22 haben wir es gerade gelesen, er diente mit Paulus am Evangelium. Wir sehen aber auch, dass er ganz direkt der Gemeinde diente, so wie jetzt, wenn er zu den Philippern gehen würde. Und wir sehen ja auch, dass er bei Paulus im Gefängnis war, um Paulus zu dienen. Also seine Dienste waren vielfältig und so geschieht Bewährung eben nicht, wenn wir einmal irgendeinen Dienst übernehmen oder einmal irgendeine Aufgabe übernehmen. Bewährung geschieht, wenn wir über unser ganzes Leben als Christen hinweg treu die Aufgaben tun, die Christus uns gibt. Und auch in diesem Punkt, in dieser Treue, in dieser Bewährung, kommt es auf die Einstellung an. Timotheus arbeitete nicht irgendwie gezwungenermaßen irgendwelche Aufgaben ab. Nein, Paulus sagt ja hier, er diente wie ein Kind dem Vater. Und hier weiß ich auch nicht, habe jetzt nicht sehr nachgeschaut, wie es in anderen Übersetzungen heißt, aber es ist doch eine interessante Formulierung. Und einen Hinweis darauf, was Paulus hier meint, haben wir in den Briefen, die Paulus an Timotheus schreibt. Denn im ersten Brief nennt Paulus Timotheus mein echtes Kind im Glauben und im zweiten Brief nennt er ihn mein geliebtes Kind. Timotheus war wie ein Kind von Paulus, denn Paulus kümmerte sich im Glauben um Timotheus wie ein Vater. Und in dieser Vater-Kind-Beziehung dienten sie gemeinsam dem Herrn. Das betont Paulus in Vers 22, wenn er sagt, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat. Also Paulus meint hier nicht, dass Timotheus ihm gedient hat, also Paulus, sondern als Vater und Sohn oder als Vater und Kind dienten sie gemeinsam im Evangelium. Und was sagt uns das über die Einstellung von Timotheus im Dienst aus? Ich denke, wenn wir eine Vater-Kind-Beziehung anschauen, dann ist sie im Idealfall, sage ich mal, von Unterordnung geprägt. Und weil Timotheus Paulus als seinen geistlichen Vater ansah, unterordnete er sich ihm. Und das sehen wir auch daran. Timotheus ging dorthin, wo Paulus ihn hinschickte. Paulus war sozusagen der Leiter in ihrem gemeinsamen Dienst. Und wir sehen es auch an den Briefen, die Paulus an Timotheus schreibt. Paulus unterweist Timotheus, nicht andersrum. Es ist diese Vater-Kind-Beziehung. Und daran sehen wir, Timotheus drängt sich nicht einfach auf. Er macht nicht sein eigenes Ding. Er hat sich dem Apostel Jesu Christi unterordnet und hat sich damit auch gleichzeitig seinem Herrn unterordnet. Ich denke, daran zeigt sich erneut seine Selbstlosigkeit. Er blieb im Hintergrund, ohne danach zu streben, selbst irgendwie das Ruder in die Hand zu nehmen. Er akzeptierte den Platz, den Jesus ihm angewiesen hatte. Auch wenn es bedeutete, sich anderen zu unterordnen, denen Jesus eben eine höhere Position gegeben hatte. Und diese Dinge, die wir hier bei Timotheus sehen, sind eine wichtige Grundlage für die Bewährung im Dienst. Christus muss unser Zentrum sein. Seine Berufung auszuleben sollte unser Ziel sein. Und dafür ist es unentbehrlich, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn anerkennen, der über unser Leben bestimmt und vorgibt, was zu tun ist. Und dazu gehört dann auch, dass wir den von Jesus festgelegten Platz in seinem Reich einnehmen. Und dann kommt es eben darauf an, mit diesem richtigen Fokus, mit dieser richtigen Einstellung im Reich Gottes auch zu dienen. Und genau darin gilt es dann eben, treu zu sein. Ob es jetzt kleine Aufgaben sind oder Jesus uns auch schon mehr zumutet, man bewährt sich, indem man stetig in Hingabe an Christus und unter Ordnung, unter seinen Willen mit dem Blick auf andere dient. Und natürlich gibt es da Höhen und Tiefen. Es ist nicht immer gleich in unserer Haltung. Wir sind Menschen. Aber dennoch ist Treue, also diese Beständigkeit in der Hingabe und im Ausführen der Aufgaben Jesu, ein wesentlicher Faktor der Bewährung. Es ist nicht so, dass wir anfangen zu dienen und irgendwann keine Lust haben und dann sind wir trotzdem bewährt. Nein, es ist etwas Stetiges, eine Beständigkeit. Und es fängt klein an. Wenn du noch ganz frisch im Glauben bist, dann kannst du nicht automatisch bewährt sein. Musst du auch nicht. Aber tue das, was Jesus dir zu tun gibt, und sei darin treu und hingegeben an Christus. Und je mehr du dienst und arbeitest und dich darin bewährst, desto mehr wird Christus dir anvertrauen. Und das wird bis zu unserem Lebensende gültig sein. Dabei sollte unsere Motivation natürlich nicht sein, wie es in der Welt ist, irgendwie eine Karriereleiter hochzuklettern, auch nicht im christlichen Sinne. Wir sollten uns nicht irgendwie nach oben zu kämpfen und uns um immer höhere Positionen bemühen. Denn wenn wir einfach nur danach streben, einen angeseheneren Dienst zu haben und deswegen vielleicht auch mit aller Kraft versuchen, einen vorbildlichen Charakter vorzuspielen, ja, dann werden wir vielleicht sogar menschlich gesehen immer höher kommen, aber dann wird darauf nicht der Segen Gottes liegen. Deswegen schaue einfach nur darauf, hingegeben und treu im Dienst deines Herrn Sklavenarbeit zu verrichten. Und wenn du dich so bewährst, dann wird Jesus selbst, der Herr selbst, wird dann entscheiden, ob er dir mehr oder auch höhere Aufgaben gibt. Und lass uns doch auch bedenken, egal welchen Dienst wir haben, wir sind Sklaven Jesu Christi. Wir dienen nicht, um Anerkennung und Ansehen von Menschen zu erlangen, sondern weil wir unserem Herrn gefallen und ihm Ehre bringen wollen. Und wenn wir ihm in echter Weise mit aufrichtigen Motiven dienen, dann werden wir letztendlich von ihm Lohn und Anerkennung bekommen. Jesus sagt selbst zu seinen Jüngern, oder ich weiß nicht, ob er es zu den Jüngern sagt oder zu der Volksmenge in Johannes 12, Vers 26, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Und wie viel mehr ist diese Ehre des Vaters und die Ehre unseres Herrn wert als alle Anerkennung, die wir von Menschen bekommen können. So durften wir heute an Timotheus und auch an Paulus sehen, was essentielle Punkte in einem ehrenhaften Charakter von Arbeitern Gottes sind. Und ich weiß nicht, wie es jedem Einzelnen von euch dabei ging. Mich demütigt der Vergleich mit solchen Männern immer wieder, weil ich eben merke, wie weit ich noch davon entfernt bin. Ja, und wenn es in diesen Menschen so weit ging, in diesem Charakter, müsste es ja bei mir eigentlich auch so weit sein. Deswegen bin ich gedemütigt, weil ich über mich nicht sagen könnte, dass ich so bin wie Timotheus, wie Paulus ihn hier beschreibt. Aber ich glaube, so eine Demütigung ist nicht schlecht. Und sie ist auch immer wieder notwendig, damit wir eben angespornt werden, mit der Hilfe und auch mit der Kraft Gottes, um Veränderung zu kämpfen, um immer mehr in so einen Charakter hineingeformt zu werden, denn wir können es selber nicht tun. Und wir sollten das nicht anstreben, um besser dazustehen als andere, sondern damit Christus die größtmögliche Ehre durch uns empfangen kann. Und dann werden wir als seine Mitarbeiter nützlich sein und dann kann er durch uns sein Reich bauen. Amen.
Amen.